Hey, herzlich willkommen zu unserem Podcast der Kirche für Krefeld. Danke, dass du eingeschaltet hast und unsere Predigt anhören möchtest. Wir hoffen, dass sie dich ermutigt, inspiriert und weiterbringt in deiner persönlichen Beziehung zu Jesus. Viel Spaß beim Hören.
Jawohl, wir haben uns gedacht, wir feiern heute einfach mal eine Woche später Ostern. Ja? Weil Ostern hat sich einfach dieses Jahr nicht dem Rhythmus unseres Gottesdienstes angepasst. Und deswegen haben wir gesagt, reden wir einfach eine Woche später darüber. Weil letztendlich kommt es ja nicht darauf an, ob du eine Woche vorher oder eine Woche später Ostern feierst oder an Ostern selbst. Sondern das Entscheidende ist, dass die Botschaft von Ostern, die Auferstehung von Jesus Christus, eine Relevanz in deinem Leben hat. Ja, und diese Botschaft ist so wichtig, diese Botschaft ist so zentral, dass wir auch eine Woche später noch darüber reden, weil sie auch eine Woche später noch wichtig und eine Relevanz hat. Ja, das Thema, wie wir es heute genannt haben, ist die Auferstehung im Faktencheck. Jesus, ja, der König der Juden, der Christus, der Messias, ist am Karfreitag gestorben. Er ist nicht einfach nur gestorben, sondern er wurde von Pontius Pilatus, dem damaligen römischen Statthalter, verurteilt, zu Unrecht verurteilt. Er wurde gepeinigt, er wurde geschlagen, er wurde gefoltert und letztendlich ans Kreuz genagelt, wo er gestorben ist. Für uns, für mich, für dich. Ja, er hat deine Schuld bezahlt am Kreuz. Für den ganzen Mist, den du im Leben gemacht hast. Und sag mir nicht, du bist unschuldig. Wir haben alle Schuld. Wir haben alle Schuld auf uns geladen. Ja, ich möchte die erste Bibelstelle mit uns mal vorlesen. Ja, im 1. Petrusbrief, 1. Petrus 2, Vers 24. Dort lesen wir, Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie am eigenen Leib zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. Durch seine Wunden hat Christus euch geheilt. Allein die Kreuzigung, da könnten wir schon so viel drüber lesen und drüber predigen. Aber lass uns heute weitergehen, weil wir wollen ja heute über die Auferstehung reden. Weil Jesus eben nicht einfach nur in Anführungsstrichen, als wenn es nicht schon genug gewesen wäre, ja. Weil Jesus eben nicht das bei der Kreuzigung belassen hat. Er ist nicht einfach nur gestorben für deine Schuld, für meine Schuld, sondern er ist am dritten Tag auferstanden. Jetzt gibt es Personen, die sagen, ja, klar, Jesus lebt weiter. Er lebt weiter in unserem Herzen, in unseren Gedanken. Dadurch, dass wir von ihm erzählen, dadurch, dass wir berichten, was er gesagt hat, was er gelehrt hat. Aber wir sind eine Kirche, die tatsächlich glauben, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Dass er wahrhaftig auferstanden ist. Das Grab war leer. Und zwei Fragen, die ich heute Morgen mit uns anschauen will. Die erste Frage ist, wie zuverlässig sind die Berichte, die wir haben von dieser Auferstehung überhaupt? Und die zweite Frage dann ist, glaubst du es? Aber lass uns mal eintauchen. Wir haben ja gesagt, die Auferstehung im Faktencheck. Was wissen wir überhaupt? Woher holen wir das überhaupt, dass wir sagen, hey, Jesus ist auferstanden? Ja, ist es nur irgendwie so eine Legende, die sich irgendwann mal jemand ausgedacht hat? Das Erste, woraus wir es nehmen, sind natürlich die biblischen Berichte gerade des Neuen Testamentes. Ja, wir müssen wissen, die Bibel besteht aus 66 Büchern. Wir haben einmal das Alte Testament, das ist die Zeit vor Jesus. Und bereits im Alten Testament wird von Jesus erzählt und wird auf Jesus hingewiesen und prophezeit. Auch dass er sterben wird und auferstehen wird. Und dann haben wir das Neue Testament. Das Neue Testament, ja, erzählt uns oder berichtet uns, es sind Augenzeugen teilweise oder ganz oft von Jesus, von dem Leben von Jesus und eben auch von dieser Auferstehung. Deswegen die erste Frage überhaupt mal, die biblischen Berichte, wie zuverlässig sind sie? Und ich werde da gar nicht so stark heute drauf eingehen. Wenn dich das interessiert, in einer unserer letzten Predigtreihen, wo es um das Thema Nachfolge ging, habe ich darüber geschrieben, gepredigt, über die Bibel und über die Zuverlässigkeit der Bibel. Könnt ihr gerne nachhören bei Spotify und gängigen Streamingdiensten. Aber kurz nochmal, um darauf einzugehen, die Historizität der Bibel, also wie zuverlässig ist die Bibel und die Berichte, die wir da lesen, ist so zuverlässig wie keine andere Schrift aus der antiken Zeit. Also alles, was wir haben, römische Historiker, Geschichtsschreiber, die vom Römischen Reich berichten, ja, alle Berichte, die wir haben, sind nicht so zuverlässig wie die Überlieferung des Neuen Testamentes. Und ich sage nicht, dass sie nicht zuverlässig sind. Sie sind sehr wohl zuverlässig. Kein Historiker, kein Wissenschaftler, ja, zweifelt das Römische Reich an. Ja, nehmen wir zum Beispiel damals der Brand in Rom unter König Nero. Ja, das zweifelt keiner an. Das ist Fakt, dass es geschehen ist, ja. Wir haben allein vom Neuen Testament 5000 griechische Abschriften, 10.000 lateinische und 9.300 andere. Ja, wie schaut man, ob Berichte zuverlässig sind? Wie schaut man, ob die Historizität eines historischen Ereignisses zuständig ist? Man schaut es unter anderem dadurch, dass wir schauen, was für Berichte, was für Dokumente haben wir über diese Zeit und vergleichen diese miteinander. Ja, es wird geprüft, ja, es kann datiert werden, ungefähr wann wird dieser Bericht geschrieben worden sein, dieser Brief oder dieses Buch. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel heute ein Buch schreibe und sage, oder einfach das Datum runterschreibe, dass es vor 2000 Jahren war, das wird nicht funktionieren. Ja, das wird relativ schnell rauskommen, dass es ein Fake ist. Ja, also wird geschaut, wann sind diese Berichte datiert, wann sind die geschrieben worden, in welcher Zeit. Und dann wird geschaut, wenn wir zum Beispiel 100 Berichte über eine Sache haben und 99 erzählen das Gleiche, unabhängig voneinander, dann wird es als sehr zuverlässig und sehr zuverlässig gesehen, ja. Und wir haben viel mehr Abschriften vom Neuen Testament wie von allen möglichen anderen Schriften dieser Zeit. Wer also die Glaubwürdigkeit oder die Historizität der Bibel leugnet, tut es, weil er es will. Und wahrscheinlich hat er sich auch nicht wirklich damit beschäftigt. Ich möchte uns mal einen Bericht vorlesen, weil es geht um die Auferstehung. Und zwar ist es der jüngste Bericht, den wir haben, also der jüngste, der am nächsten dran ist an dem eigentlichen Ereignis, damals an der Kreuzigung und Auferstehung Jesus. Und das ist der Bericht aus dem 1. Korintherbrief, 1. Korinther 15. Dieser Bericht wurde ungefähr geschrieben 50 bis 60 nach Christus, also 20 Jahre nachdem dieses Ereignis geschehen ist. Und lasst uns mal schauen, was Paulus hier schreibt. Die ersten sieben Verse möchte ich vorlesen. Er schreibt dort an die Gemeinde in Korinth und deswegen spricht er die Leute auch mit Geschwister an. Er sagt, Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern. Das Evangelium ist die gute Botschaft von Jesus, dass er am Kreuz gestorben ist, für deine Schuld gestorben ist und am dritten Tag wieder auferstanden ist. Ich möchte euch dann an die Botschaft von Jesus erinnern, dass ich euch verkündet habe. Er schreibt, wie gesagt, hier zu der Gemeinde, zu Gläubigen. Ihr habt diese Botschaft angenommen. Sie ist die Grundlage eures Lebens geworden und durch sie werdet ihr gerettet. Vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls wärt ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage später danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann den ganzen Kreis der 12, also der 12 Jünger von Jesus. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Paulus schreibt hier, 20 Jahre nach dem Ereignis, und allein das ist schon außergewöhnlich, ja, ein Bericht 20 Jahre aus der damaligen Zeit, nachdem es geschehen ist. 20 Jahre nachdem es geschehen ist, nachdem Jesus von den Toten auferstanden ist, schreibt Paulus hier diesen Brief und nennt sogar noch namentlich Zeugen, von denen die meisten noch leben. Mit anderen Worten sagt er, hey, wenn du es mir nicht glaubst, dann frag sie doch. Geht doch dahin und fragt sie, die Leute, die es mit eigenen Augen gesehen haben, die den Auferstandenen gesehen haben, die gesehen haben, dass das Grab leer ist. Paulus fordert quasi die Leute auf, hey, geht hin und fragt sie, hier sind die Namen. 20 Jahre später. Und wenn wir weiterschauen, gehen wir mal aus der Bibel raus. Was sagen andere Historiker, was sagen andere Geschichtsschreiber? Ich möchte nur zwei heute Morgen nennen. Ja, wir haben zum Beispiel Flavius Josephus. Ja, Josephus war ein jüdischer Historiker und man sagt, dass er so ungefähr im Alter von 19 Jahren ja, Pharisäer geworden ist. Pharisäer waren damals die Leute, die Jesus nicht mochten. Pharisäer waren nicht die, die auf der Seite von Jesus standen, sondern die Pharisäer waren die, die gefordert haben, dass Jesus gekreuzigt wurde. Ja, und dieser Josephus, ja, ist dann nach der Zerstörung von Jerusalem 70 nach Christus nach Rom gegangen, arrangierte sich dort mit den Römern und wurde einer der ganz, ganz entscheidenden römischen Historiker, von dem wir heute sehr, sehr viel aus der Geschichte der damaligen Zeit nehmen und aus seinen Berichten und Dokumenten, die er geschrieben hat. Und dieser Flavius Josephus schreibt Folgendes. In dieser Zeit lebte Jesus, ein weiser Mensch, wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen kann. Denn er war der Vollbringer ganz unglaublicher Taten. Er war der Christus. Er erschien ihnen lebend am dritten Tag. Hier die Andeutung auf die Auferstehung. So wie die gottgesandten Propheten dies und 10.000 andere wunderbare Dinge von ihm vorausgesagt haben. Kein Nachfolger von Jesus, auch keine Person, von dem ich zumindest irgendwie wüsste, dass er irgendwann ja Jesus nachgefolgt ist, dass er Christ geworden ist. Ein pharisäisch-jüdisch-römischer Historiker schreibt diese Worte über Jesus. Und auch ein anderer Historiker berichtet von Jesus, den Gekreuzigten und Auferstandenen, Cornelius Tacitus. War römischer Historiker, lebte während der Regierungszeit von Dutzenden Imperatoren und er wird als der größte Historiker Roms genannt und gilt unter Historikern und Wissenschaftlern als sehr zuverlässig und, wie schreiben Sie, moralisch hochstehend. Hört sich gut an, ne? Ja, also ein Historiker, ein anerkannter Historiker, der als der wichtigste Historiker seiner Zeit gesehen wird. Und auch er berichtet von Jesus, den Auferstandenen. Wisst ihr, ich weiß nicht so, in welchem Kontext ihr euch bewegt habt. Als ich damals zum Glauben gekommen bin, ich hatte sehr, sehr viele muslimische Freunde. Und ich habe immer wieder eine Diskussion gehabt und bin in die Diskussion gekommen mit dem Argument, Jesus ist nicht auferstanden, das stimmt nicht, weil die Bibel ist verfälscht. Ja, und mir geht es heute Morgen nicht darum, das ist mir wichtig zu sagen, jetzt irgendwie schlecht über einen anderen Glauben oder Glaubensrichtung zu reden. Ja, ich will euch einfach mal mit reinnehmen in meinen Kontext, in dem ich mich bewegt habe und wo ich natürlich auch Diskussionen geführt habe, ja. Und immer wieder kam die Diskussion und das Argument, hey, hört sich ja ganz gut und an, aber das stimmt nicht. Woher kommt diese Überzeugung bei muslimischen Menschen? Der Koran sagt es und Mohammed sagt es. Und da will ich auch gar nicht verwerflich drüber reden, weil das ist völlig normal. Das ist ihr höchster Prophet und das ist ihr heiliges Buch und natürlich orientieren die sich daran, ja? Aber wenn dann die Diskussion immer wieder aufkam, die Bibel ist verfälscht, dann musste ich ihnen sagen, nein. Die Bibel und die Überlieferung des Neuen Testamentes ist total zuverlässig. Und auch andere Geschichtsschreiber schreiben von Jesus, den Auferstandenen. Letztendlich, sind wir ehrlich, es ist eine Frage des Glaubens, oder? Und die Frage ist, was glaubst du oder wem glaubst du? Und damals, wir haben wirklich, ich muss sagen, ich habe mit meinen muslimischen Freunden, als ich zum Glauben gekommen bin, viel, viel besser reden können, wie mit den meisten Deutschen, die ich kannte. Sie hatten viel mehr Respekt vor meiner Entscheidung und haben das respektiert und geschätzt als die meisten anderen, die ich kannte. So, also ich meine, das ist überhaupt nicht negativ. Und wir konnten wirklich sachlich diskutieren, manchmal auch ein bisschen emotional, aber immer mit Respekt und Wertschätzung. Und wir gingen in die Diskussion rein und ich habe irgendwann zu ihnen gesagt, hey Leute, hört mal zu. Mohammed, ein Mann, der 500 bis 600 Jahre nach Jesus gelebt hat. Also ein Mann, der nie Jesus gesehen hat. Der ihn nie gesehen hat, der ihn nie gehört hat, der nie gehört hat, was er gepredigt hat, was er gelehrt hat, der kein einziges seiner Wunder gesehen hat. Und dieser Mohammed kommt jetzt 600 Jahre später und erzählt, es stimmt nicht. Und wir haben Berichte, die historisch zuverlässig sind, ja, die 20 Jahre nachdem das passiert ist, aufgeschrieben sind, dokumentiert sind, ja, und auch die Evangelium, das Johannesevangelium zum Beispiel, 100 nach Christus ungefähr entstanden. Und dort ist Johannes ein Mann, der über drei Jahre lang mit Jesus gemeinsam gelebt hat. Er hat mit Jesus gemeinsam gelebt, er hat mit Jesus gemeinsam gegessen, sie haben an den gleichen Orten geschlafen, er hat seine Predigten gehört, er hat seine Lehren gehört, er hat seine Taten gesehen, er hat seine Wunder gesehen. Er hat gesehen, wie Jesus verurteilt wurde, er hat mit eigenen Augen gesehen, wie er gekreuzigt wurde und wie er auferstanden ist. Und dieser Johannes sagt in seinem Johannesevangelium, das ist der Sohn Gottes, der Messias. Er ist der angekündigte Retter der Welt, der gestorben ist für unsere Schuld, aber am dritten Tag auferstanden ist. Und ihr sagt mir, ich soll einen Mann glauben, der 600 Jahre später gelebt hat und der Jesus nie gesehen hat. Das ist nicht logisch. Meistens sind wir danach dann Döner essen gegangen und hatten uns doch wieder lieb. Ja? Aber ich möchte das einfach reinnehmen in die Diskussion, ja? Wenn wir über Fakten reden, müssen wir feststellen, die Auferstehung Jesus von den Toten ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Die Frage ist, glaubst du es oder wem glaubst du? Und das ist überhaupt eine, oder ich würde sagen, die entscheidendste Frage, die du dir im Leben stellen musst. Wem glaubst du oder an wen glaubst du? Weil diese Frage wird über dein Leben entscheiden, wird über die Werte deines Lebens entscheiden, über die Ziele, die du im Leben hast. Und diese Frage, wie du sie beantwortest, wird sogar über deine Ewigkeit entscheiden. Weil auch das lesen wir in der Bibel. Gerettet ist der, der von Herzen glaubt, dass Jesus für seine Schuld gestorben ist und auferstanden ist und der mit dem Mund bekennt, dass Jesus der Herr über sein Leben ist. Die Frage ist, wem glaubst du? Es ist keine Frage der Logik. Wobei das Evangelium total logisch ist. Das ist auch keine Frage der Intelligenz. Wobei der Plan Gottes, ja, den er mit Jesus vollbracht hat, total intelligent ist. Ja, ich bin seit 25 Jahren mit Jesus unterwegs in den verschiedenen Gemeinden und ich habe gesehen, es gibt total intelligente Menschen, hochgebildete Menschen, Doktor der Physik, also so ganz Kranke, ja. Also ich meine, das lieb, positiv gemeint, ja. Ja, hochgebildete Menschen, die glauben, dass Jesus wahrhaftig auferstanden ist von den Toten. Es gibt einfache Menschen, die das glauben. Es gibt einfache Menschen, die es nicht glauben. Es gibt Menschen, die im christlichen Umfeld aufgewachsen sind, in einer gläubigen Familie und die es nicht glauben. Und es gibt andere, die überhaupt nicht irgendwie im christlichen Kontext aufgewachsen sind, die weit weg aufgewachsen sind von Gott und Kirche und die trotzdem Gott erlebt haben und es glauben. Es gibt Menschen, die wirklich schwere Schicksale im Leben erlebt haben und die glauben. Und es gibt andere, die immer auf der Sonnenseite gelebt haben und nicht glauben. Die wichtigste Frage in deinem Leben, an wen glaubst du? Alle Reden und Lehren von Jesus sind gut und schön. Alle Wunder, Heilungen, Nächstenliebe ist wichtig. Umgang mit Finanzen, wichtig. Gottes Gedanke von Sexualität, wichtig. Doch die zentrale Botschaft des christlichen Glaubens, die Botschaft, die das Christentum von allen anderen Glaubensrichtungen unterscheidet, ist die Botschaft, dass Jesus Christus für dich am Kreuz gestorben ist, aber den Tod besiegte, weil er am dritten Tag wieder auferstanden ist. Ich möchte noch eine Bibelstelle vorlesen aus dem Korintherbrief, 1. Korinther 1, Vers 18. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so: In den Augen derer, die verloren gehen, also die, die diese Botschaft nicht annehmen, die nicht glauben, in den Augen derer ist es etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, nicht aufgrund unserer Taten, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund unseres Glaubens an Jesus Christus, den Auferstandenen. Wir aber, die gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Jesus hat nicht nur deine Schuld bezahlt, sondern er hat sogar die Konsequenz dieser Schuld besiegt. Weißt du, was das heißt? Jesus hat nicht nur deine Schuld bezahlt, sondern auch die Konsequenz, die diese Schuld mit sich bringt, besiegt. Das heißt, er hat den Tod besiegt. Durch Jesus wissen wir, dass wir ewiges Leben haben. Und wir glauben, dass die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, auch die Kraft ist, die dein Leben nachhaltig verändern wird. Ja, wir glauben, dass eine Kraft dran ist. Wir glauben an einen lebendigen Gott. Wir glauben an den auferstandenen Jesus. Wir glauben, dass die Kraft Gottes, die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, auch Kraft haben möchte in deinem Leben. Jesus möchte dich frei machen von Bitterkeit. Jesus möchte dich frei machen von falschen Gedanken, von schlechten Gedanken. Jesus und die Kraft Gottes, die Jesus von den Toten auferweckt hat, möchte dich frei machen von Depressionen. Sie möchte dich frei machen von Krankheit. Sie möchte dich frei machen von zerstörerischen Gedanken, von Gebundenheit. Weil Jesus ist nicht nur für deine Schuld gestorben, sondern er hat bereits die Konsequenz dieser Schuld besiegt. Und wir glauben, wenn wir mit Jesus gemeinsam leben, möchte diese Kraft und soll diese Kraft immer mehr und mehr in unserem Leben Raum gewinnen. Und diese Kraft soll immer mehr Einfluss kriegen. Ja, das ist ein Prozess. Und wir stecken alle in einem Prozess. Manche erleben in manchen Dingen sofort Gottes Kraft, andere später. Aber wir wissen, wir haben die Zusage, früher oder später wird Gott uns frei machen. Wir werden ewiges Leben haben. Wir wissen, diese Welt wird zu Ende gehen. Aber wir werden bei Jesus in einer neuen Welt sein, frei von der Konsequenz der Sünde. Diese Zusage haben wir und wir glauben und wir wollen dafür beten, dass wir es auch jetzt bereits im Leben erleben. dass wir erleben, wie Jesus Freiheit schenkt, wie Jesus heilt, innerlich heilt. Jesus möchte uns heilen. Diese Kraft, diese Auferstehungskraft möchte dich heilen. Geistlich, seelisch und auch am Körper. Weil wir folgen keinem toten Propheten, sondern wir glauben dem auferstandenen Christus. Lasst uns alle einmal gemeinsam aufstehen, bitte. Es gibt eine Kraft, die dein Leben nachhaltig verändern möchte. Und das ist die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Der gleiche Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, möchte in deinem Leben wirken. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, bist du bereit, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, die Auferstehung Jesus Christus von den Toten ist für mich nicht mehr weiter eine Legende oder eine Geschichte, sondern sie soll Auswirkungen in meinem Leben haben. Weil ich vom Herzen glaube, dass Christus für mich gestorben und auferstanden ist. Und weil ich mich entscheiden möchte, ab heute gemeinsam mit Jesus zu leben, dass er der Herr, dass er der König über mein Leben wird. Lass uns alle einmal die Augen schließen. Wir möchten dir einfach die Möglichkeit geben, heute Morgen eine Entscheidung zu treffen. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, hey, für mich ist heute der Tag, diese Entscheidung zu treffen. Für viele hier ist es vielleicht ein Gottesdienst wie jeder andere. Aber für mich ist heute ein ganz besonderer Tag, weil ich heute diese Entscheidung treffe, die Auferstehung Jesus für mein Leben anzunehmen und Jesus zu glauben und zu folgen und ihm zum Herr über mein Leben zu machen. Dann gib mir ein kurzes Zeichen, dann möchte ich gerne für dich beten. Ist jemand heute Morgen hier, der diese Entscheidung treffen möchte? Ich möchte dir einen weiteren Schritt heute Morgen nahe bringen. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, heute, in den vergangenen Wochen, wie auch immer, in den letzten Jahren, dann ist der nächste Schritt, diese Entscheidung öffentlich zu bekennen durch die Taufe. Weil Jesus sagt, wir sollen die Botschaft verkünden, Menschen zu Nachfolgern machen und sie taufen in seinem Namen. Selbst Jesus hat sich taufen lassen. Weil die Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis, dass du Jesus angenommen hast im Leben, dass du dich entschieden hast, mit ihm zu leben. Deswegen taufen wir keine Säuglinge, sondern wir taufen Menschen, die diese Entscheidung getroffen haben. Am 5. Mai ist unsere nächste Taufe. Am 22.04. haben wir ein Taufseminar und komm gerne auf mich zu, komm auf uns zu. Du kannst auch gerne zum Taufseminar einfach mal kommen und dir das anhören. Ist keine Verpflichtung, sich taufen zu lassen. Aber ich möchte dich ermutigen, warte nicht auf eine extra Einladung. Sondern mach diesen Schritt öffentlich und bekenne ihn in der Taufe vor Gott, vor der unsichtbaren Welt, vor der Gemeinde und alle, die anwesend sein werden. Und jetzt lasst uns doch mal gemeinsam ein Gebet beten, was wir jetzt hier hinten an der Wand sehen. Lasst uns gemeinsam beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte mit dir als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen.
Wir hoffen, die Predigt hat dir gefallen und wird dir weiterhelfen. Wenn du mehr über uns als Kirche erfahren möchtest, solltest du unbedingt in einen unserer Gottesdienste kommen. Alle Infos dazu findest du auf unserer Internetseite kirchefuerkrefeld.de oder du folgst uns auf Instagram. Wir würden dich sehr gerne kennenlernen. Bis dahin, ciao!